Es ist wunderschön, Predigt anzufangen, nachdem wir gesungen haben, dass Gottes Wort ist unser Licht für unsere Füße, für unseren Weg. Und ohne Licht wird es schwierig zu sein. Wir können natürlich ein paar Schritte wagen und auch machen, aber wir werden sehr schnell feststellen, dass ohne Licht geht es eigentlich nicht. Nur wenn du dich irgendwo mal auskennst, dann vielleicht für kurze Zeit, unsere Kinder, die stehen ja nachts auf und die haben jetzt einmal schon, die gehen ja selber schon auf die Toilette und das merkt man, okay, die kennen ja den Weg, jetzt brauchen sie keine Leuchte mehr. Aber sobald es woanders geht, sobald es unbekannte Gegend ist, dann braucht man Licht. Unser Leben ist das wie unbekanntes Gegend. Wir wissen nicht, was morgen wird. Wir wissen nicht, was unser Leben noch mit sich bringt. Von daher brauchen wir Gottes Wort als Licht. Ich habe heute mich für einen Psalm entschieden. Psalmen, die Bibel als Anatomie von einem Menschen anschaut, Psalmen werden bestimmt das Herz sein. Weil Psalmen liest man, wenn wir in schwierige Situationen sind. Psalmen liest man und betet und singt man, wenn dir gut geht, dann möchte dein Herz das singen. Also Psalmen und Herz, Menschenherz, ist so nah verbunden. Man kann so viel ausdrücken in Psalmen. Und Psalmen ist es, man kann natürlich auf einen Abschnitt predigen, aber ich entscheide mich immer für Psalmen, wenn ich kompletten Psalmen durchlese. Ich denke mal, dann ist es uns bekannt, was wollte der Psalmist eigentlich uns sagen. Ich habe mich für Psalm 84 entschieden und die ersten Worte, die wir da lesen, wir kommen ja noch dazu, wie lieblich sind deine Wohnungen. Das haben wir doch schon mal so oft gehört wahrscheinlich, ja. Und es gibt auch mal ein Lied, wie lieblich sind deine Wohnungen. Ich habe nachgeschaut, es gab ja mal Johannes Brahms, das ist ja Mitte 19. Jahrhundert. Er war bekannt mit Schumann, sind sehr bekannte Musiker und die haben den eigentlich hochgebracht und die haben zuerst über den Johannes Brahms geschrieben. Er hat ein Requiem geschrieben. Also Requiem ist es... Bei der Todesmesse, bei der katholischen Kirche, wird das Requiem gespielt. Es war ja damals und jetzt ist es immer noch üblich, dass man so Requiem spielt, also bei der Totenmesse. Und er hat sich für diesen Psalm entschieden. Er hat sein Requiem genannt, wie lieblich sind deine Wohnungen. Eigentlich nicht schlecht, wenn man bei der Totenmesse zum Beispiel so ein Requiem hört und wie lieblich sind deine Wohnungen, auf Zuversicht, das, was Mensch erwartet, da oben, ist nicht schlecht. Aber Psalmist schreibt viel mehr. Er schreibt nicht nur über die Wohnungen, die uns erwarten, obwohl Jesus hat uns das versprochen. Er schreibt viel mehr, er schreibt, das ist ja eine gewaltige Kraft, das ist Sehnsucht. Sehnsucht nach Wohnungen Gottes ist eine gewaltige Kraft, die Psalmist uns hier wiedergeben möchte. Ich lese mal den Psalm 84, Sie können einmal verfolgen. Ich denke mal, Sie werden wahrscheinlich in Schlachter Übersetzung haben. Ich habe mich für Elberfelder Übersetzung entschieden, aber eigentlich ist das alles gleich, habe ich nachkontrolliert, das passt alles zusammen. Dem Chorleiter nach dem Gittit von den Söhnen Korachs, ein Psalm. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihren Jungen hingelegt hat, deine Altäre. Herr der Herrscher, mein König und mein Gott, glücklich sind die in deinem Haus wohnen, stets werden sie dich loben. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebannte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt er der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft, sie erscheinen vor Gott in Zion. Herr Gott der Herrscher, hör mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Blick doch Gott auf unseren Schild, schau an das Gesicht deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst, tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild, Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Herr der Herrscher, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Charles Spurgeon hat einmal geschrieben, wenn der 23. Psalm, sehr bekannte Psalm ist, den kennen wir, ja? 23. Der 103. Psalm, also der freudigste ist, der 51. Psalm, der wehmütigste, der 119. der am tiefsten aus der Erfahrung geschöpft ist, und der 84. hat er gesagt, das ist lieblichste der Friedenslieder. Wahrscheinlich handelt es sich, Psalm 84, das ist ein Wahlpfadpsalm. Also das ist Wahlen in dem bestimmten, also es bedeutet ja ziehen in eine bestimmte Richtung, irgendwohin gehen, ein Ziel festlegen. Kennt ihr noch, ich habe ja mal, glaube ich, meine erste Predigt bei euch gesagt, Camino de Santiago, da Pilger machen einen bestimmten Weg nach Spanien. Und so war es auch in Israel üblich, dass Juden nach der Tora dreimal im Jahr zum Tempel pilgern sollen. Steht ja. Und das ist ja halt, und wenn sie pilgern, dann wird das mal dieser Psalm sehr schön passen. Was empfinden Sie im Herzen? Was denken Sie dabei? Und Psalmist schreibt ja mit wunderbarer Erkenntnis das, was er schon gehabt hat. Er gibt es wieder. Es ist ein Lobpreis. Der Psalmist ist noch nicht dort. Er befindet sich auf dem Weg dahin, im Haus Gottes. Und er beschreibt seine Sehnsucht. Er beschreibt seine Sehnsucht und das, womit sein Herz erfüllt ist. Es ist interessant. Ich habe mir mal gedacht, Eugen, womit ist dein Herz erfüllt, wenn du dich auf den Weg machst, am Sonntag in die Gemeinde zu gehen? Womit ist dein Herz erfüllt? Und ich hab mir gedacht, da sind so viele Sachen. Okay, hoffentlich sitzt das. Hoffentlich habe ich Lieder mitgenommen. Hoffentlich das. Und denke ich einmal, es ist nicht ohne, dass man sich so konzentriert und sagt, ich habe die Möglichkeit, in Gottes Gegenwart zu sein. Ich habe die Möglichkeit, hinzugehen, wie die Pilger. Und ich dachte, das ist wunderbar. Mein Herz soll mit was anderes erfüllt sein. Rest macht Gott schon alles, er hält schon alles in seinen Händen. Aber wieso ist mein Herz so mit vielen falschen Sachen voll beladen und nicht mit dem, was Psalmist uns sagt, nach der Sehnsucht? Die ganze Woche ist vergangen. Wir haben am Freitag Bibelstunde gehabt, aber trotzdem, viele Stunden sind wir zu Hause und jetzt haben wir die Möglichkeit, wo alle Menschen herkommen können. Wo alle Menschen in Gottes Gegenwart sitzen können, Gottes Wort hören können. Womit ist dein Herz erfüllt, wenn du, für manche sind das 1 Kilometer, vielleicht 500 Meter, für manche sind schon ein paar Kilometer, wenn du in Gottes Haus gehst, wenn du in Gottes Gegenwart, wenn du auf dem Weg bist dahin. Und Psalm fängt an, also gleich erste, wenn wir das mal zeigen werden, dann haben alle von den Augen, also Vers 1 gleich, dem Chorleiter nach der Gittit von den Söhnen Korachs, ein Psalm. Und da ist ja schon sehr viel mitgegeben. Wer sind die Korachs? Übrigens, Gittit, ich habe mal nachgeschaut, Gittit, es ist unbekannt. Ist das ein Musikinstrument? Könnte auch sein. Gittit könnte auch eine Melodie sein, eine bestimmte Melodie. Die wussten ja, okay, so spielt man das. Zum Beispiel, wir haben doch auch verschiedene Takten, ja, 4/4, 3/4, und man weiß das dann, aha, okay, so wird das dann gespielt. Aber was anders, die Korachs, die Söhnen Korachs, die schreiben den wunderbaren Psalm. Aber wenn wir denken an die Söhnen Korachs, in 4. Mose Kapitel 16, Vers 31, 4. Mose Kapitel 16, Vers 31 wird das beschrieben, und es geschah, als er alle diese Worte ausgeredet hatte, da spaltete sich der Erdboden, der unter ihnen war, und die Erde öffnete ihnen ihren Mund und verschlang sie und ihre Familie und alle Menschen, die Korach angehörten, und ihren ganzen Besitz. Kennt ihr noch die Geschichte? Die haben sich gegen Mose und in dem Moment gegen Gott haben sie sich gestellt. Wir wissen besser, wo es lang geht. Wir wissen besser, wie es funktionieren soll mit der Gemeinde Israel. Und die wollten ja auch Menschen umkehren, aber Gott hat es nicht zugelassen. Gott hat es nicht zugelassen, aber schaut mal, es steht hier, also später lesen wir, dass Gott noch übrig gelassen hat, Menschen. Und schaut mal, Gott ist barmherzig, er verzeiht alles. Er lässt Söhne Korachs seinen wunderbaren Psalm schreiben. Die durften im Tempel dienen, die waren ja für die Musik zuständig und die waren ja für die Torhüter zuständig. Die standen ja, er schreibt ja dann auch später, an der Torschwelle. Es ist interessant, dass wenn wir uns wenden, wenn wir sagen, ja Gott, ich habe falsch gehandelt. Schaut mal, Gott ist sehr barmherzig. Er lässt nicht sofort alle deine Dienste einstellen. Du darfst nichts mehr machen. Gott lässt Söhne Korachs, die gegen ihn aufgelehnt waren, lässt Psalmen schreiben, lässt singen, lässt weiter dienen. Schaut mal, wie wunderbar es ist, oder? Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscher, fängt der Psalmist. Und wie lieblich sind die? Wenn ich jetzt einmal Blätter geben würde, da wird jeder wahrscheinlich aufschreiben und es wird nicht das Gleiche sein, nicht wahr? Weil unter wie lieblich sind deine Wohnungen, versteht jeder ein bisschen was anderes. Dieser Vorstellungsvermögen ist gefragt. Man könnte denken, dass der Psalmist sich an dem Ort freut, an dem er geht. In einigen Religionen ist das auch so, wenn du zum Beispiel in Islam ist das, wenn du nach Mekka reist, musst du auch dann einmal im Jahr, glaube ich, oder einmal im Leben musst du nach Mekka reisen. Oder Pilgerreisen, was wir gesagt haben, Camino de Santiago machen ja die Christen. So. Und Juden müssten ja dreimal im Jahr auch mal pilgern. Und man könnte denken, dass es geht um den Ort, in Jerusalem, da wo das Tempel steht. Teilweise ist das richtig, aber dann, wir haben mal ein kleines Problem. Wenn es aber um Tempel in Jerusalem geht, wie kann der Bileam, kennt ihr den Bileam, der Israel verfluchen sollte? Schaut mal, Bileam schreibt Worte, wo es noch kein Tempel gab in Jerusalem. Er hat ja Israel nur von Bergen gesehen. Die haben ja noch keinen Tempel gehabt. Die haben ja noch die Stiftshütte gab es ja damals. Und die war ja nicht in Jerusalem. Und er schreibt in 4. Mose 25,5: Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel. Wie schön sind deine Zelte, Jakob. Deine Wohnungen in Israel. Wenn man aber vergleicht, was waren das für Wohnungen? Das waren eigentlich keine Wohnungen. Das waren solche Hütten, die man schnell abgebaut hat und mitgenommen hat und weitergezogen. Es waren keine Wohnungen, wie sie dann in Ägypten gesehen haben. Es waren keine Wohnungen, die sie dann in anderen Städten gesehen haben. Und dennoch schreibt Bileam, wie schön sind deine Zelten. Schaut mal. Wie lieblich sind deine Wohnungen, versteht ihr? Bileam vor vielen hundert Jahren schreibt das, was der Psalmist dann später geschrieben hat, dann geht es nicht um den Tempel, nicht nur, sondern die Gegenwart Gottes. Das ist das, was Bileam schaut und sagt, wie schön sind deine Zelten, Jakob, deine Wohnungen in Israel, weil Gott ist unter euch. Weil Gottes Gegenwart ist bei euch. Und das wusste er ganz genau. Und der Psalmist weiß das ganz genau. Wie schön sind deine Wohnungen. Nicht, weil wir so eine schöne Gebäude haben hier. Nicht, weil uns so gut geht. Es ist ja trocken. Wir sind nicht im Freien. Wir können sitzen. Weil Gottes Gegenwart ist hier. Das ist das, worüber wir nachdenken sollen. Mit was ist mein Herz erfüllt? Und wie schön ist es, wenn Gott hier ist unter uns. Dann können wir mit Bileam, dann können wir mit Psalmist und mit allen, die Gott lieben, sagen, wie schön sind deine Wohnungen, weil du bist hier, Gott. Deine Gegenwart ist da. Es sehnt sich, Vers 3, es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Es schmachtet, wie in Englischen, also wenn man das übersetzt, das ist ja, meine Seele wird ohnmächtig. Also das wird ja, die hat überhaupt keine Kraft. Also so eine Sehnsucht ist da. Sehnsucht ist eine gewaltige Kraft, wenn wir das haben. Wenn es nicht mehr so traditionell schon, okay, am Sonntag, ich komme jeden Sonntag zu der Gemeinde, wo ist die Sehnsucht? Wo ist die Sehnsucht, die Gott von uns erwartet? Da müssen wir alle nachdenken. Sehnsucht nach den Vorhöfen des Herrn, schreibt er, und darüber haben wir schon mal gesprochen, es ist nicht nur ortbezogen. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzten. Und da, Psalmist weiß ganz genau, damit mein Körper etwas macht, muss das etwas zuerst in meinem Herzen passieren. Und er sagt, mein Herz und mein Leib, sie jauchzen. Matthäus Evangelium 12, 34 steht, denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Wenn dein Herz nicht erfüllt ist mit Gottes Liebe und mit Gottes Gegenwart, die Sehnsucht nach Gottes Gegenwart, so wird dein Körper nichts weiterbringen. Die Motivation, etwas zu machen, wird nicht da sein. Egal wie wir uns anstrengen, es wird nicht da sein, es muss im Herzen etwas passieren. Wenn die Sehnsucht fällt, wird Körper auch nichts tun. Deswegen sagte, mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Vers 4. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihren Jungen hingelegt hat. Deine Altäre, Herr der Herrscher, mein König und mein Gott. Die Vögel haben keine Grenzen. Das ist interessant. Er nimmt Vögel als Beispiel. Er geht hin und er sieht, wie die Vögel fliegen und wie sie dann Richtung Tempel dann fliegen. Und er weiß ganz genau, er war schon mal dort, dass die oben waren auch die Neste. Und es war in Israel so, man durfte es nicht kaputt machen. Um den Tempel sauber zu machen, man hat sogar gelassen. Man hat da auch gesehen, dass es Leben, die haben ja Tempel als Schild genommen. Und er schreibt ja, auch Vogel hat ein Haus gefunden. Und die Vögel, es ist auch sehr interessant, warum Psalmist da Vögel in Betracht nimmt, weil Vögel haben keine Grenzen. Vögel haben keine Ampel, was wir gehört haben. Rot, dann bleiben sie stehen. Die fliegen, wo sie wollen. Und die haben überhaupt keine Grenzen. Und da ist es gefragt, er spricht vorher über sein Herz und dann spricht er über die Vögel. Wenn du keine Grenzen hättest, wenn keine Bedingungen wären, du sollst am Sonntag in der Gemeinde sein, du sollst dein Leben so und so gestalten, wirst du das immer noch machen? Wie ein Vogel, wenn du keine Grenzen hast, wenn du nicht gebunden bist an eine Gemeinde, an einem Ort, wirst du das immer noch machen? Er nimmt die Vögel und sagt, die haben keine Grenzen und die fliegen freiwillig dahin. Es ist auch sehr interessant, was wir haben. Wo euer Schatz ist, dort wird euer Herz sein. Es ist natürlich ein Prozess. Es ist nicht von heute auf morgen, man lernt das. Man lernt das, diese Sehnsucht groß zu ziehen. Man lernt das auch umschwenken und sagen, nein, ich möchte, dass die Sehnsucht in meinem Herzen auch bleibt. Zwei Vögelarten, also wenn wir in Schlachterübersetzung, das sind glaube ich Sperlingen und Schwalben, sind genannt. In anderen Übersetzungen sind die nur Vögel, aber es ist auch sehr interessant. Die Sperlingen, schaut mal, selbst der Sperling hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest. Wieso unterscheidet er das? Wieso sagt er einfach nicht, also die Vögel? Aber er unterscheidet, und das ist auch sehr interessant, das hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Sperlinge, verkauft man nicht zwei Sperlinge von nichts? Die waren nicht so geachtet. Die waren Sperlinge, das war nichts, das hat nichts gekostet. Es war das Wertlöseste, was es gibt. Okay, man kann es überall finden, aber dennoch, schaut mal, kein Sperling ist vergessen beim Gott. Vielleicht fühlst du dich wie ein Sperling, vielleicht fühlst du dich wie ein vergessener Mensch, der keiner sieht dich, keiner merkt, dass du da bist. Vergiss nicht, Gott sieht dich wie ein Sperling und du kannst ja dort ein Haus finden. Zweiter Vogel ist die Schwalbe. Wenn wir die Schwalben betrachten, und das ist, die sitzen ja grundsätzlich sehr wenig. Die sind ständig in Bewegung. Weil Gott hat das so organisiert, dass die müssen immer wieder Futter bringen, auch für sich und für die Nachkommen. Einzige Zeit, wo sie längere Zeit am Stück sitzen, ist, wenn sie im Nest sind. Wenn sie dann sitzen und warten auf die Nachkommen. Sonst sind sie ständig unterwegs. Und schaut mal, dort finden sie Ruhe. Vielleicht fühlst du dich wie eine Schwalbe. Ich muss noch das erledigen. Ich habe noch so viele Sachen. Mein Haus ist noch nicht fertig. Das sind noch ein paar Sachen, die ich erledigen möchte. Kinderfreizeit steht davor. Und alles, das ist ja. Und dann denkst du, wo ist der Ort, wo du dich einfach mal ausruhen kannst? Psalmist sagt uns, in Gegenwart Gottes. Und du musst nicht ein Jahr lang warten, damit du unbedingt hier erscheinen musst. Gegenwart Gottes ist es das, was unsere Herzen auch suchen sollen. Wie die Sperlinge, wie die Schwalben. Wir können in Gegenwart Gottes Ruhe finden. Deswegen sagt der Jesus, kommt zu mir, ich werde euch Ruhe geben. Glücklich sind die, Vers 5, die in deinem Haus wohnen, stets werden sie dich loben. Der Psalmist kommt zum Schluss. Er hat jetzt mal jede Menge gesagt, vier Versen, und im fünften Vers macht er so einen Schlussakkord. Glücklich sind die, die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Er beginnt den Psalm. Interessant, wenn ihr da zu Hause nochmal nachlest. Er beginnt den Psalm immer mit ich. Ich, ich, ich. Und schaut mal, wie er dann ändert. Er sagt, dass allen, die sich in der Nähe des Hauses Gottes sind, Gunst gewährt wird. Allen. Glücklich sind die. Er sagt nicht, glücklich bin ich. Vers 6. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herzen gebannte Wege sind. Und das ist ja auch so. Er fängt dreimal, sagt er hier, glücklich sind die, die in deinem Haus wohnen, die sind ständig bei dir. Das sind die, die dort dienen. Und höchstwahrscheinlich, das war eine von den Söhnen Korachs. Er hat dort gedient und er weiß ganz genau, glücklich sind die, die dort dienen. Die sind ständig im Gotteshaus. Und zweitens sagt er dann, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, dessen Herzen gebannte Wege sind. Und das ist ja auch sehr interessant. Stärke. Wo finde ich meine Stärke? Das bewährt sich nur, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Nur wenn wir in Schwierigkeiten sind, zeigen wir, wo legen wir unsere Stärke fest. Deswegen haben wir dieses Lied heute auch ausgesucht mit Regina. Dann wird das sichtbar. Wo ist deine Stärke? Und er sagt, glücklich sind die, dessen Stärke in dir ist. Wenn du alle deine Schwächen auf Gott werfen kannst, wenn du alles, was du nicht schaffst, auf Gott werfen kannst. Es ist eine Kunst für sich, man lernt das. Es ist nicht von heute auf morgen. Schritt für Schritt lernt man das alles Gott abzugeben. Und in dessen Herzen gebannte Wege sind. Wisst ihr, dass ich habe einmal gelesen, dass in Altenheimen, die Menschen, die in Altenheimen arbeiten, vielleicht sind es ja unter uns welche, die sagen, wenn die Grenzen bei den älteren Menschen, wenn zum Beispiel, die haben keinen Scham mehr, das, was die machen, die vergessen ja auch sehr viel. Und die Betreuer, die wissen es ganz genau, wenn jemand jahrelang geklaut hat, wenn man alt ist und wenn die Schranken dann weg sind, also Scham ist nicht mehr da, wisst ihr, was die machen? Die Betreuer sagen, schau mal, die machen ja den Kissen hoch, da liegt immer Zucker, Salz, man nimmt immer mit. Weil, schaut mal, das sind die gebannte Wege. Das ist ja wie ein Eisenbahn, gebannte Wege, wie ein Eisenbahn. Es fährt fest. Wenn du immer wieder dasselbe gemacht hast, irgendwann wird das dein gebannter Weg sein. Du wirst immer wieder das machen. Die dir ständig freundlich waren, die sitzen, auch wenn sie alleine sind, die älteren Menschen, und keiner ist da. Die lächeln, die reden freundlich jemanden an, den sie nicht sehen oder angeblich sehen. Aber das sind gebannte Wege. Die ständig gestritten haben, streiten, auch wenn sie alleine sind. Wenn keiner da ist, du fängst an zu streiten. Das sind die gebannte Wege. Er sagt, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herzen gebannte Wege sind. Zu dir, Herr. Wir werden auch nicht anders. Wir werden irgendwann mal das sein, was wir sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Wenn in deinem Herzen gebannte Wege sind, auch durch die Schwierigkeiten mit Gott zu gehen. Du weißt es wirklich nicht, wie Gott reagieren wird. Aber du weißt es ganz genau, er wird reagieren. Denk mal an Hiob. Denk mal an Hagar. Die sind beide durch den Tränental oder durch die Wüste gegangen. Und Gott hat Hagar gezeigt, Hagar, du weinst viel zu viel. Trockne deine Augen, dann siehst du den Brunnen. Vielleicht weinen wir auch, ach, wenn es das wäre. Und dann unser Tränen lassen ja die Quelle nicht sehen. Wenn wir so bemitleidet sind, also mit uns selbst, dass wir den Brunnen nicht sehen. Dass wir den Regen nicht spüren, den Gott schickt. Vers 8. Sie gehen von Kraft zu Kraft, sie erscheinen von Gott in Zion. Wisst ihr, dass seitdem Menschheit auf dieser Erde ist, versuchen alle Ingenieure, die etwas zu finden, wenn wir Kraft investieren, dass da mehr Kraft rauskommt. Und dass es ständig läuft. Funktioniert immer noch nicht. Für eine gewisse Zeit, man muss Kraft investieren, man bekommt ja ein bisschen Kraft wieder raus, aber so viel ist das nicht. Man muss ja ständig etwas austauschen. Aber dass es ständig funktioniert, funktioniert nicht. Gott sagt, ich habe das. Gott sagt, ich habe das. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Also es steht ja, die Kraft, die du hast, wird sich verdoppeln und dann nochmal verdoppeln und dann nochmal verdoppeln. Sie erscheinen von Gott in Zion. Wenn deine Kräfte vielleicht am Ende sind, wenn du zum Gottes Gegenwart gehst und du denkst, ich kann nicht mehr, denk an den Psalm 84. Gott hat genug Kraft dir zu geben, weiterzumachen, und zwar nicht mit dieselben Kraft, sondern mit doppelter oder mit dreifacher Kraft. Du kannst das, wenn deine Stärke in Gott ist. Wenn in deinem Herzen gebannte Wege sind, für den Gott zu leben. Egal wo du bist. Vers 9 und 10. Herr Gott der Herrscher, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Blick doch Gott auf unseren Schild. Schau an das Gesicht deines Gesalbten. Und das ist unglaublich, was wir schon aus unserer Perspektive sehen können. Damals, Gesalbte, wer könnte es sein? David, schau doch mal an Gesicht deines Gesalbten. Also das könnte David sein. Oder man könnte ja Israel, schau doch auf Israel. Wir wissen ja doch ganz genau, was da gemeint ist. Auf den Gesalbten, Gesicht deines Gesalbten. Jesus ist Gesalbter, Christus. Es ist ja Übersetzung in Griechisch, ist doch eigentlich Gesalbte. Maschiach, Messia, Christus. Es ist alles dasselbe Wort, bloß übersetzt in verschiedene Sprachen. Und das ist der Gesalbte. Herr Gott, Herr Herrscher, höre mein Gebet, vernehm es, Gott Jakobs. Blicke doch Gott auf unseren Schild, auf Jesus. Schau an das Gesicht deines Maschiachs. Deines Christus. Deswegen ist es sehr kostbar, dass wir uns treffen. Nicht, weil wir so gut sind. Nein, weil Gottes Gegenwart ist da. Und hier ist das Angesicht dessen, der Gott anschaut. Er schaut auf seinen Sohn. Das ist das Wertvollste, was hier in der Gemeinde ist, ist sein Sohn. Und wenn er in unseren Herzen ist, so bist du inbegriffen. Er schaut auf seinen Sohn, deswegen steht es, schau an das Gesicht deines Gesalbten. Er schaut auf seinen Sohn und er sieht dein Herz. Ist Gott nicht barmherzig? Ist Gott nicht die Liebe? Ist Gott nicht das, was er so ein Vater, der verzeihen kann? Sehnsucht ist eine gewaltige Kraft. Blicke doch Gott auf unseren Schild. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Denn Gott, der Herr, ist Sohne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit. Und es ist interessant, dass ein Tag hier zu verbringen, ist tausendmal besser, als sich irgendwo wohlfühlen. Puh, ich habe diese Last nicht mehr, ich brauche das nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Schau mal, er sagt, ein Tag hier ist tausendmal besser, da wo Gottes Gegenwart ist. Da wo Gott seinen Menschen zusammenruft. Und er sagt, an der Schwelle, er sagt nicht da vorne. Ein Tag hier da vorne zu verbringen, hier was zu singen, etwas zu erzählen, nein. Die jetzt Kinderarbeit machen, die Technik machen, die man da von hier nicht sieht. Auch die Menschen, die zu Hause sitzen, krank sind vielleicht und beten für uns, dass Gott uns segnet heute. Die sind an der Schwelle. Die sind nicht da vorne, aber die sind glücklich, weil die sind in Gottes Gegenwart. Vers 13, O Herr der Herrscher, wohl dem Menschen, der auf dich vertraut. Und das ist die dritte Gruppe, die zum Glücklichen sind, zählt. Also wohl dem Menschen glücklich, wenn wir ich glaube da in Schlachter wird das glücklich ist der, glaube ich. Ja? Na, in Elberfelder Übersetzung ist glücklich, aber das ist das, was Jesus zum Beispiel in der Bergpredigt immer wieder mal gesagt hat. Und da nimmt er auch, er nimmt drei Gruppen. Glücklich sind die Menschen, die im Haus Gottes sind. Glücklich sind die Menschen, die auf dem Weg hin sind. Glücklich sind die Menschen, die es vielleicht nicht können, die zu Hause, krankheitbedingt oder ich weiß nicht, warum sind glücklich, wo im Herzen diese Sehnsucht nach Gott ist. Die drei Gruppen sind glücklich. Und egal wie du hinschaust, ich bin mir ziemlich sicher, du gehörst zu einer dieser Gruppe. Du gehörst zu einer dieser Gruppe. Es ist nur gefragt, wie viel Sehnsucht ist bei dir, wenn du an Gottes Haus denkst, an Gottes Wohnung denkst, wenn du an Gottes Gegenwart denkst. Wie viel Sehnsucht ist noch geblieben? Und wenn es nur minimal ist, ich bin mir ziemlich sicher, Gott hat so viel Kraft, von Kraft zu Kraft, dass es so eine gewaltige, kraftvolle Sehnsucht auch entstehen kann. Wir können jeder uns prüfen, kann jeder sich fragen, Gott, wie viel Sehnsucht ist noch nach dir? Oder bin ich so in meine Welt versunken, etwas zu lösen, was eigentlich nicht lösbar ist, etwas zu machen, was eigentlich du uns als Schwierigkeiten gegeben hast, damit wir unser Herzen prüfen. Woll denen, die in deinem Haus wohnen, woll denen, dessen Stärke in dir ist, woll denen, die auf dich vertrauen. Sehnsucht, eine gewaltige Kraft. Wir können jetzt gemeinsam beten. Wir können Gott sagen, wenn wir merken, dass wir nicht genug Sehnsucht haben, wir können Gott sagen, Gott, bitte, gib deinen Regen, dass aus dem, was geblieben ist, wirklich was wächst und es wird gehen. In seinem Wort steht es, man hat es nicht ausgedacht. In seinem Wort steht es, es geht um unsere Herzen. Es geht um die Sehnsucht und Sehnsucht nach Gegenwart Gottes. Er hat sich nicht verändert. Wir beten.